Julia, Juni 1951. Er platzt in die Theaterschneiderei, als wäre er hier zu Hause, schaut sich kurz um und steuert geradewegs auf sie zu. »Frau Wemhöhner, ich habe mit Ihnen zu reden.« Julia zuckt zusammen. Dr. Salz hat eine helle, durchdringende Stimme, die ihr durch Mark und Bein geht. Schneidend ist der richtige Ausdruck dafür. »Bitte sehr, nehmen Sie doch Platz«, sagt sie verstört. Er ignoriert das Angebot, stellt sich vor sie hin und stützt beide Hände auf den Zuschneidetisch. Dass dort ein Schnittmuster liegt, das mit Stecknadeln am Stoff befestigt ist, stört ihn überhaupt nicht. »Was ist das für ein Fummel, den Sie da, Frau Dubois, genäht haben?« Er hat einen schlechten Atem, der Herr Regisseur. Julia weicht ein wenig zurück, weil sie geruchsempfindlich ist. Dr. Rudolf Seitz legt Wert auf sein Äußeres. Er pflegt seine dunkelblonde Künstlertolle, trägt eine Hornbrille nach neuester Mode und achtet auf seine Figur. Schlank, sportlich, schneidig. Er hätte einen guten Offizier abgegeben. Über seine Vergangenheit während des Krieges weiß man so gut wie nichts. Aber er ist weder bei den Schauspielern noch bei den Theaterangestellten beliebt. Nur der Intendant hält große Stücke auf ihn. Warum auch immer. »Ich weiß nicht, was Sie meinen, Herr Dr. Seitz.« Er reißt den rechten Arm hoch, wobei das Schnittmuster an seiner Hand festklebt und auseinanderreißt. Eine Stecknadel bohrt sich in seinen Handballen. »Au! Passen Sie bitte auf. Das sind Kostüme für die kommende Spielzeit.« Er ist einen Moment lang still, weil er an seinem Handballen lutscht. Julia sieht nicht hin, weil sie es eklig findet, wenn jemand sein eigenes Blut saugt. Stattdessen versucht sie, das zerrissene Schnittmuster zu retten. Vielleicht kann man es noch zusammenkleben, aber eigentlich mag sie so etwas nicht. Sie wird es wohl leider neu anfertigen müssen. »Frau Dubois sieht unmöglich aus«, schimpft er weiter, während er sein Taschentuch auf die Hand presst. »Wie eine fette Wanze. Was soll dieser alberne Mantel?« Jetzt ist Julia in Schwierigkeiten. Es gibt da Dinge, die sollten noch nicht so offen gesagt werden, obgleich er es eigentlich wissen müsste. Frau Dubois hat mich ausdrücklich gebeten, ihr einen Mantel zum Abendkleid zu nähen. Er vollführt eine ruckartige Kopfbewegung, die sein Befremden über diese Antwort ausdrücken soll. Sie hat sie gebeten? Das ist ja die Höhe. Hören Sie mal zu, Frau Wemhöhner. Frau Dubois hat Sie nicht um irgendwelche Änderungen an der Garderobe zu bitten. Wo kommen wir denn dahin, wenn hier jeder anzieht, was er will? Die Kostüme werden von der Regie in Absprache mit Maskenbildner und Kostümbildner festgelegt. Das sollte Ihnen ja wohl bekannt sein. Und Sie, Frau Wemhöhner, Sie haben nur zu nähen, was man Ihnen vorgibt. Im Prinzip hat er da leider recht. Nur nicht in der Praxis, weil die Adele Nimmerlein früher immer alles mit Julia besprochen hat. Aber seitdem die Adele im Ruhestand ist und diese neue, die Elke Naab als Kostümbildnerin hier arbeitet, gibt es leider keine Absprachen und keine Zusammenarbeit mehr. Wenn Ihnen der Mantel nicht gefällt, dann sollten Sie das mit Frau Dubois. Darum geht es nicht, fällt er ihr ins Wort. Falls Sie es nicht bemerkt haben, es gibt eine Gesamtkonzeption. Und in diese Konzeption, die ich als Regisseur zu verantworten habe, passt dieser Mantel nicht. Frau Dubois soll ihren Partner verführen. Das Abendkleid ist extra eng geschnitten, um ihre Körperformen zur Geltung zu bringen. Julia schweigt. Das Abendkleid hat sie schon zweimal ändern müssen, aber das scheint dem Scharfblick des Herrn Dr. Seitz entgangen zu sein. »Noch einmal Klartext zum Mitschreiben«, fährt er fort und legt das Taschentuch sorgfältig zusammen, bevor er es wieder einsteckt, damit es nicht die Hosentasche ausbeult. Man könnte ja sonst was von ihm denken. »Wenn ein Schauspieler, wer auch immer, irgendwelche Sonderwünsche bezüglich seiner Garderobe hat, dann haben Sie das vor, mit mir zu besprechen. Haben wir uns verstanden, Frau Wemhöhner?« Sie hasst diesen Befehlston. Nie zuvor hat jemand sie hier in ihrem geliebten Theater derart rüde behandelt. Jetzt sagt sie es doch. Schließlich muss er es irgendwann sowieso erfahren. »Ich nehme an, Sie wissen, dass Frau Dubois im 6. Monat schwanger ist«, sagt sie in harmlosem Ton. Er glotzt sie blöde an, schiebt die Brille auf die Nasenspitze, um ihre Gesichtszüge deutlicher zu erkennen. Denkt er vielleicht, sie macht sich einen Scherz mit ihm? »Sie ist...« »Was? Sie bekommt Ende September ein Kind. Hat sie Ihnen das nicht gesagt?« »Ein Kind?« fragt er angeekelt. »Von wem?« Das müssen Sie sie schon selber fragen. Sylvia Dubois ist nicht verheiratet. Sie hat mit einem Industriellen zusammengelebt, von dem sie sich jedoch, zumindest sagt man das, vor einigen Monaten getrennt hat. Unglaublich, sagt er, hinter meinem Rücken. Wir haben noch 2 Aufführungen. Körperliche Reize, ha, verführerische Rundungen, ha, das ist kein Theater, das ist ein Irrenhaus. Er verabschiedet sich nicht, sondern geht hastig durch die Mitte ab. Julia ist froh, dass er weg ist. Sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie nun die Katze aus dem Sack gelassen hat. Auf der anderen Seite kann sie sich nicht beschimpfen lassen, nur weil Frau Dubois ihre Schwangerschaft, aus welchen Gründen auch immer, geheim halten will. Aus dem Nebenzimmer kommt Kollegin Annelie. Sie trägt das Kostüm des Belmonte aus der Entführung auf einem Bügel, rauscht wortlos an Julia vorbei und hängt das gute Stück an den Ständer. Eine Naht war geplatzt, an entscheidender Stelle. Man hatte den Schaden in der Pause notdürftig geflickt. Jetzt ist die Naht wieder fest und sicher genäht. Julia, die das Kostüm genäht hatte, konnte sich die Sache nicht erklären. Lag es am Garn? Aber das war ganz neu und keineswegs billig. Na, fragt Annelie, hatte der Salz ein Problem? Es klingt keineswegs anteilnehmend in Julias Ohren, eher höhnisch, voll klammheimlicher Freude, dass Julia sich Ärger eingehandelt hat. Frau Dubois Mantel hat ihm nicht gefallen. Annelie zuckt die Schultern. Ich hab dir gleich gesagt, dass das Ärger gibt. Hättest ruhig mal auf mich hören können. Die Wahrheit ist, dass Annelie wütend war, weil Frau Dubois nicht sie, sondern Julia ins Vertrauen gezogen hat. Dass Julia die bessere Schneiderin ist und immer eine gute Idee bereithält, weiß jeder Darsteller im Theater. Und genau das ist es, was Annelie immer wieder auf die Palme bringt. Hat Herr Habicht gesagt, wann er zur Anprobe kommen will, erkundigt sich Julia, um vom Salz abzulenken. Ich glaube, er wollte heute kommen um 22:30. Na sowas, das ist ja schon gleich. Typisch Annelie. Man muss ihr alles aus der Nase ziehen. Freiwillig gibt sie nichts weiter. Auch das ist eine Methode, der Kollegin das Leben schwer zu machen. Julia sucht ein Weilchen nach dem Büchlein, in dem sie immer die Körpermaße der Künstler notiert, um das zerstörte Schnittmuster neu anzufertigen. Gerade hat sie es zwischen den Stoffballen gefunden, wo es eigentlich nichts zu suchen hat, da klopft schon der Bariton Adolf Habicht an die Tür der Schneiderei. Fast alle klopfen zuerst an, nur gewisse eingebildete Regisseure platzen einfach herein. »Grüß Sie, ich hab nur ganz wenig Zeit, muss gleich zur Probe«, sagt Habicht. Julia mag den Sänger gern, er hat keine Allüren wie manch anderer, ist aber ein großer Könner, der demnächst die Partie des Hans Sachs in den Meistersingern übernehmen wird. Er spricht stets mit vollklingender Stimme, man hört sofort, dass er von Beruf Sänger ist. Geht ganz schnell, nur einmal hier hineinschlüpfen. Die weite Bluse passt problemlos, auch die Ärmel haben die richtige Länge. Die Weste ist allerdings ein ganzes Stück zu weit. »Hab ich denn seit der letzten Anprobe so viel abgenommen?«, scherzt der Sänger. »Das wäre ja erfreulich.« Er hat kein einziges Gramm abgenommen, das weiß Julia. Sie hat einfach falsch abgesteckt. Wie das möglich war, das versteht sie selbst nicht. Es tut mir sehr leid, aber das muss noch einmal geändert werden. Habicht ist ein Menschenfreund. Er lacht und meint, er käme doch gern hierher. Es sei immer wieder nett, von solch zarten Fingern betastet zu werden. Und weil Julia jetzt rot wird, freut er sich und eilt davon. Na, sagt Annelie, die im Hintergrund an der Nähmaschine gesessen hat, hat was nicht gestimmt? Julia hält die Weste noch in der Hand und grübelt darüber nach, wieso sie sie zu weit genäht hat. Aber sicher, sie erinnert sich, dass sie gestern beim Nähen schon das Gefühl hatte, es könne nicht stimmen. Auf der anderen Seite hatte sie die Nähte doch genau nach Anprobe abgesteckt. »Alles in Ordnung«, ruft sie Annelie zu. »Dann ist ja gut.« Drüben surrt wieder die Nähmaschine. Julia will die Weste beiseite legen, um zunächst das beschädigte Schnittmuster neu anzufertigen. Dann entdeckt sie etwas, was sie stutzig macht. Da steckt eine Nadel im Stoff. Eins von diesen kleinen Dingern, die sie nicht leiden kann, weil sie zu kurz sind und sich schlecht herausziehen lassen. Auch diese hat sich in den Stoff hineingebohrt und wurde ganz offensichtlich übersehen. Und jetzt begreift Julia. Sie hat die Weste ganz richtig abgesteckt. Aber jemand muss ihre Stecknadeln herausgezogen und an eine andere Stelle gesteckt haben. Dabei hat er eine Nadel vergessen, vielleicht weil er oder sie es eilig hatte. Julia steht fassungslos vor dem Zuschneidetisch, hält die Weste des Hans Sachs in ihren Händen und begreift die Welt nicht mehr. Wer tut denn so etwas? Und warum? Claudia kann es nicht gewesen sein. Sie hat seit Montag die Grippe. Wer hat sonst noch hier in der Schneiderei zu tun? Elke Naab, die Kostümbildnerin, die Putzfrau und ihre Kollegin Annelie.
»Gehst du heute Nachmittag wieder ins Café Engel?« ruft Annelie herüber. »Ich finde es ja bei König viel schöner, nicht so muffig.«
Julia überlegt kurz. Dann nimmt sie das Maßband und misst genau nach, was sie eben gerade abgesteckt hat. Auf den Millimeter genau. Sie notiert es sich auf einem Zettel und steckt ihn in die Rocktasche.
»Ich fühle mich im Café Engel wohler«, ruft sie hinüber. »Na ja, du gehörst ja auch zur Familie, wie?«
Sie gibt keine Antwort, hängt die Weste an den Kleiderständer und zieht sich die Jacke über.
»Ich bin dann kurz weg zum Essen. Mahlzeit!«
Die Nähmaschine rattert weiter. Julia geht hinaus und schließt die Tür hinter sich. Bleibt einen Moment stehen und lauscht. Sie näht immer noch. Na schön, sie hat genügend Zeit. Eine Dreiviertelstunde mindestens. Julia holt tief Luft und überlegt, ob sie wirklich im Café Engel ein Stück Kuchen essen sollte. Eigentlich hat sie keinen Appetit. Die Ereignisse des Vormittags sind ihr auf den Magen geschlagen. Besser, sie geht rasch hinüber in ihre Wohnung und legt sich ein halbes Stündchen hin. Vielleicht ist ja Adi da, dann können sie einen kleinen Plausch halten. Nein, sie wird ihm nichts von ihren bösen Vermutungen erzählen. Er regt sich sonst viel zu sehr auf, der Gute. Adi ist wie ein Vater zu ihr. Ein großer Bruder, ein lieber Freund. Alles das ist er für sie, und das ist nicht wenig. Sie ist damit zufrieden. Das Café Engel hat Tische und Stühle nach draußen gestellt, die jetzt um die Mittagszeit gut besetzt sind. Unter den gelben Sonnenschirmen sitzen sommerlich gekleidete Menschen, meist Berufstätige, die ein Stück Kuchen oder einen Salat mit Ei als kleine Mittagsmahlzeit zu sich nehmen. Drei gelbe Sonnenschirme haben vor dem Café Engel Platz. Dann werden sie von den roten Sonnenschirmen des Café König abgelöst. Das Café König verfügt über eine längere Straßenfront. Sie können 7 rote Schirme aufstellen. Dazu gibt es neben dem Café König einen freien Platz. Dort stand einst das Hotel Kaiserhof. Da bisher kein Neubau die Lücke ausfüllt, kann der Herr Meier Schulte, der Besitzer vom Café König, auch hier noch seine Tische und die knallroten Sonnenschirme aufbauen. Im Hochsommer, wenn die Leute abends aus dem Theater kommen, hängen dort bunte Lampions. Und viele Gäste kommen, um noch ein Glas Wein zu trinken oder eine Kleinigkeit zu essen. Im Café Engel dagegen wird es an den Abenden immer stiller. Leider. Julia ist traurig darüber, weil ihr die Kochs sehr am Herzen liegen. Aber ändern kann sie es auch nicht. Sie öffnet die Eingangstür und steigt die Treppen hoch. Unten ist das Holz noch dunkel und fleckig. Weiter oben hat Adi schon geschliffen und lackiert. Da sind Stufen und Geländer schön hell und man kann die Maserung im Holz erkennen. Adi lackiert immer zuerst die linke Hälfte der Stufen. Dann wartet er, bis der Lack trocken ist, um die andere Hälfte zu lackieren. Das macht er schlau, denn sonst könnten sie nicht hinauf in ihre Wohnung gehen. Das Geländer klebt noch ein wenig. Sie bleibt auf dem Treppenabsatz im 2. Stock stehen, um ihre Hände zu betrachten. Ach je, da ist klebriger Lack an ihrem Zeigefinger. Hoffentlich steht oben in der Wohnung noch die Flasche mit dem Terpentin. Die hat Adi in letzter Zeit oft benötigt. Unten knarrt die Eingangstür. Sie vernimmt Schritte im Treppenhaus. Unbekannte weibliche Schritte. Das sind spitze, genagelte Absätze. Die trägt weder die Sophia Künzel noch Luisa und Hilde schon gar nicht. Julia beugt sich neugierig über das Geländer und erkennt die Schauspielerin Karin Langgässer. Sie steigt zum 1. Stock hoch und läutet an der Wohnungstür. Wie merkwürdig. Was sucht denn die Karin Langgässer in der Wohnung der Kochs? Die Wohnungstür wird geöffnet und Julia sieht Wilhelm. Seine Miene drückt wenig Begeisterung aus.
Vorsichtshalber zieht sie sich vom Geländer zurück. Schließlich mag sie keine fremden Gespräche belauschen. Sie kann sich allerdings auch nicht dazu entschließen, weiterzugehen, denn die Treppenstufen knarren so laut. »Du? Was willst du denn hier?« hört sie Wilhelms Stimme. »Das ist ja eine nette Begrüßung. Ich wollte dich besuchen, mein Schatz. Komme ich etwa ungelegen?« Julia verspürt einen kleinen Stich im Magen. »Das ist sehr dumm, aber es gibt dumme, unpassende Empfindungen, die man trotz aller Bemühungen nicht los wird. Sie mag Wilhelm gern, sehr gern sogar, und deshalb bekümmert es sie, dass er ständig in irgendwelche Liebschaften verwickelt ist. Nun also auch die Karin Langgässer. Na, die wird auch noch merken, dass der Willi Koch nicht treu sein kann. Wir essen gleich zu Mittag. Ach so, und da wollt ihr keine unangemeldeten Gäste haben, ich verstehe. Das ist bei uns so eine Familiensache, Karin. Wir essen immer zusammen. Meine Mutter findet das wichtig. Schon gut, schon gut. Ich will mich nicht aufdrängen. Ich wollte dir nur rasch erzählen, dass du einen Termin hast. Was für einen Termin? Thalia-Theater in Hamburg. Ich habe mit 2, 3 Leuten gesprochen und dir einen Termin zum Vorsprechen gemacht. Nächste Woche, Mittwoch um 11, pünktlich. Was sagst du jetzt? Julia steht immer noch auf dem Treppenabsatz im 2. Stock und wagt sich nicht zu rühren. Jetzt auf keinen Fall. Dazu hat sie schon zu lange gelauscht. Nach Hamburg? So weit fort? Ach Gott, das ist wirklich lieb von dir, Karin, hört sie Wilhelm sagen. Er klingt verlegen, nicht gerade vor Freude jauchzend, wie Karin wohl erwartet hat. Tu ich doch gern für dich, Schatz. Wenn es klappt, dann sind wir beide in Hamburg. Würde dir das gefallen? Warten wir es ab, Karin. Du, ich muss jetzt rein, die sitzen schon am Tisch. Wir reden später, ja? Natürlich. Ich war nur so aufgeregt, als ich das Telegramm bekam und musste es dir sofort sagen. Lieb von dir. Bis nachher dann. Küsschen. Man hört einen kleinen Schmatz, dann schlägt die Tür zu und es ist still.